Radio SRF.
18 Uhr, Radio SRF, Echo der Zeit. Morsis große Rochade, 10 neue Minister in der ägyptischen Regierung. 3 Königstreffen der deutschen FDP in Stuttgart, die deutschen Liberalen auf der Suche nach ihrem Jesus. Und Emil und die Deutschen.
Herr Steinberg, wir wollen was machen mit Ihnen in Deutschland. Ich sage, buh, auf Hochdeutsch. Bekomme ich gleich Hühnerhaut. Wie soll ich das übersetzen auf Hochdeutsch? Doch, doch, das geht schon.
Zum 80-jährigen Geburtstag eines Schweizermachers, der ausgerechnet auch in Deutschland so erfolgreich war. Echo der Zeit, am Mikrofon Peter Vögeli. Das nennt man eine große Rochade. Der ägyptische Präsident Morsi hat 10 Minister der Regierung ausgewechselt. Die Muslimbrüder werden gestärkt und dies einen Tag, bevor der IWF-Vertreter wegen eines Milliardenkredits in Kairo erwartet wird. Ägypten leidet unter einer schweren Wirtschaftskrise. ARD-Korrespondentin Petra Moore.
Ägyptens Präsident Morsi hat den Schritt bereits Ende Dezember angekündigt, nachdem die Verfassung angenommen wurde. Seitdem haben die ägyptischen Medien über Namen spekuliert. 3 der 10 neuen Minister des Kabinetts um Premier Kandil stammen aus den Reihen der islamistischen Muslimbrüder, denen Präsident Morsi nahesteht. Die anderen sind Technokraten. Morsi will mit der Regierungsumbildung die Wirtschaftsprobleme des Landes angehen. Dafür wurde zum Beispiel mit Morsi El Sayed Hegazi ein Wirtschaftsprofessor von der Universität Alexandria zum neuen Finanzminister berufen. Auch im wichtigen Innenministerium gibt es einen Wechsel. Polizeigeneral Mohammed Ibrahim folgt Ahmed Gamaleddin ins Amt. Beide Wechsel kamen für viele in Ägypten überraschend. Ägypten hat große wirtschaftliche Probleme. Das Volk ist unzufrieden mit der Politik. Die Regierung steckt derzeit in Verhandlungen mit dem Internationalen Währungsfonds über einen Milliardenkredit. Morgen sollen Vertreter des IWF zu neuen Gesprächen nach Kairo kommen. Die ägyptische Wirtschaft leidet seit der Revolution darunter, dass die politische Krise immer mehr ausländische Investoren und Touristen abschreckt. Die Währungsreserven des Landes werden knapper. Seit dem Beginn des Aufstandes 2011 hat das ägyptische Pfund 10% an Wert verloren. Allein in der vorigen Woche büßte es mehr als 3% ein.
Wir lassen es damit bewenden und konzentrieren uns später in der Sendung auf den Auftritt des syrischen Präsidenten Assad in der Oper von Damaskus. Zunächst aber die Nachrichten des Tages mit Konrad Muschk.
Erstmals seit einem halben Jahr hat Syriens Präsident Assad öffentlich Stellung genommen zu den Entwicklungen in seinem Land. In einer Fernsehrede rief Assad zu einem nationalen Dialog auf, schloss einen Machtwechsel aber aus. Er appellierte an die Bevölkerung, sich gegen die Aufständischen zu wehren. Diese seien Al-Qaida-Terroristen. Das größte syrische Oppositionsbündnis reagierte erwartungsgemäß ablehnend auf Assads Rede und forderte erneut seinen Rücktritt. Indische Truppen haben einen pakistanischen Militärposten in Kaschmir angegriffen und einen Soldaten getötet. Nach dem Übergriff habe es einen Schusswechsel gegeben im Grenzgebiet zwischen dem pakistanischen und dem indischen Teil der Region, hieß es von der pakistanischen Militärbehörde. Von indischer Seite hieß es, Pakistan habe Mörsergranaten gegen indische Soldaten abgeschossen und damit den Waffenstillstand gebrochen. Die italienische Justiz ermittelt erneut gegen Politiker der Lega Nord. Die Staatsanwaltschaft in Rom hat eine Untersuchung gegen mehrere Senatoren der rechtspopulistischen Partei eingeleitet, darunter ein früherer Minister und der jetzige Fraktionsführer im Senat. Die beiden sowie weitere Spitzenpolitiker der Lega sollen falsche Angaben bei der Rückerstattung von Wahlkampfspesen gemacht haben. Das Geld sollen sie etwa für Luxuswohnungen ausgegeben haben. Der Initiant der Abzockerinitiative, Thomas Minder, will gegen den Bundesrat vorgehen. Dieser äußere sich im Abstimmungsbüchlein zu wenig neutral, kritisiert Minder. Er wolle darum nächste Woche im Kanton Schaffhausen eine Stimmrechtsbeschwerde einreichen, bestätigte Minder einen Bericht der NZZ am Sonntag. Im Abstimmungsbüchlein formuliert der Bundesrat deutlich, dass er die Initiative ablehnt. Damit überschreite er seine Kompetenzen, argumentiert Minder. Die Bundeskanzlei hingegen sagt, der Bundesrat gebe keine Abstimmungsempfehlung ab. Er begründe aber im Abstimmungsbüchlein seine Meinung, warum er gegen die Initiative sei. Die Eidgenössische Volksinitiative für eine nationale Erbschaftssteuer dürfte zustande kommen. 120.000 Personen hätten unterschrieben, sagte ein Sprecher des Initiativkomitees. Am 15. Februar werde die Initiative bei der Bundeskanzlei eingereicht. Auf Erbschaften und Schenkungen von mehr als 2 Millionen Franken soll es demnach eine Steuer von 20% geben. Hinter der Initiative stehen die EVP, die SP, die Grünen, die CSP und die Gewerkschaften. Für Schweizer soll die Einreise in die USA schneller gehen. Die US-Behörden hätten eine entsprechende Vereinbarung angeboten, bestätigte das Außendepartement in Bern. Flugpassagiere können sich demnach registrieren lassen, wenn sie die Passkontrolle in den USA schneller hinter sich bringen möchten. Dazu müssen sie ihren Fingerabdruck sowie ein biometrisches Foto abgeben. Und sie müssen verschiedene Fragen beantworten. Die US-Behörden beurteilen dann, ob jemand vertrauenswürdig ist. Der oder diejenige erhält eine Art Zertifikat und kann die Grenzformalitäten künftig am Automaten erledigen. Zum Sport. Dario Colonia hat die Titelverteidigung an der Tour de Ski der Langläufer verpasst. Juliette Schild.
Der Bündner wurde Zweiter. Schneller als er auf der Schlussetappe war der Russe Alexander Lekow. Auf der steilen Strecke zur Alpe Cermis hinauf konnte Lekow Colonia knapp 19 Sekunden abnehmen. Auch auf den dritten Schlussrang lief mit Maxim Vilekshanin ein Russe. Der Norweger Peter Nordtug beendete die Tour de Ski auf Platz 4. Im Eishockey dürfte es doch noch eine verkürzte Saison geben in der NHL in Nordamerika. Die Liga und die Spielergewerkschaft haben sich auf einen neuen Gesamtarbeitsvertrag geeinigt. Noch muss der Vertrag ratifiziert werden von beiden Seiten, dies dürfte aber Formsache sein. Im Streit ging es darum, wie die 3,3 Milliarden Dollar Gesamteinnahmen der Liga verteilt werden und auch um die Laufzeit der Spielerverträge. Das heißt also, dass die NHL-Spieler, die im Moment in der Schweiz engagiert sind, abreisen werden. Ab wann in der NHL gespielt wird, ist noch offen. Angenommen wird, dass die Saison am 19. Januar losgeht. Und noch Ski Alpin. Der Österreicher Marcel Hirscher hat den Weltcup-Slalom von Zagreb gewonnen. Zweiter wurde André Mira aus Schweden, dritter wieder ein Österreicher Mario Matt. Nur ein Schweizer konnte sich in den Punkten klassieren. Markus Vogel wurde 27.
Das Wetter. Morgen verbreitet Hochnebel mit einer Obergrenze bei 900 bis 1200 Metern. Darüber sonnig um 6 Grad. Im Süden sonnig und mit Nordföhn bis knapp 20 Grad warm.
Sie hören Echo der Zeit mit folgenden Themen.
Wozu braucht es eigentlich eine liberale Partei?
Fragt sich der Parteichef der deutschen FDP Philipp Rösler. Warum braucht es Philipp Rösler? Fragen seine Parteifeinde. Verhöhnung statt Versöhnung. Assads Auftritt in der Oper von Damaskus. Dann Möwenökonomie. Wie die Möwen um Brotkrümel balgen oder Pro und Contra zum Ausverkauf, eine Schnäppchenrecherche in Zürich. Emil und die deutschen Detektive, wieso unser Emil so populär in Deutschland wurde. Und eine spanische Rechnung, die nicht aufgeht, das Milliardengrab der spanischen Hochgeschwindigkeitszüge im International nach dem Echo der Zeit. Sie war seit der Gründung der Bundesrepublik länger Regierungspartei als jede andere, die deutsche FDP. Doch für keine andere Partei wurde so oft das Totenglöcklein geläutet wie für die deutsche FDP. Nun droht den Liberalen bei der Wahl in Niedersachsen Ende Januar und bei der Bundestagswahl im nächsten September der Rauswurf aus beiden Parlamenten. Und Parteichef Röslers ärgste Feinde sind seine Parteifreunde. Am heutigen Dreikönigstreffen in Stuttgart ging es einmal mehr um die Wurst. Kaspar Selk.
Am Ende schaffen sie es meistens doch noch, die Liberalen. Aber dieses Mal wird es sicher wieder sehr knapp. Entsprechend nervös war man vor diesem Treffen. Parteichef Rösler müsse dringend abgelöst werden. Unter ihm seien die Ergebnisse nur noch zurückgegangen, sagen die einen. Aber doch nicht ausgerechnet jetzt, im Wahlkampf, warnen die anderen. Dass man den richtigen Parteichef habe mit Rösler, sagt aber keiner mit Überzeugung. Spannungen also hinter den Kulissen des Stuttgarter Staatstheaters heute und natürlich Aufrufe zur Geschlossenheit vor der Kulisse. Philipp Rösler, der umstrittene Parteichef, demonstrierte in seiner Rede gleich selber, wo sein größtes Problem liegt, nämlich in der Kommunikation. Das wurde schon aus den ersten 13 Wörtern seiner Ansprache deutlich, wo er mit seinen ungeschickt gesetzten Spannungspausen schon fast unfreiwilligen Humor produzierte.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, wozu braucht es eigentlich eine liberale Partei.
Ja, wozu denn? Der Mann, der von den Medien als sein Nachfolger gehandelt wird, Rainer Brüderle, erklärte deutlich leidenschaftlicher, wozu es sie brauche und gebraucht habe, diese Liberalen.
Die Jugendarbeitslosigkeit zurückgegangen. Die Langzeitarbeitslosigkeit ist auch zurückgegangen. Wir haben Höchststände bei der Beschäftigung. Wir exportieren Güter im Wert von 1 Billion, das sind 1000 Milliarden Euro, in die ganze Welt. Die Welt beneidet uns. So gut ist Deutschland und so gut ist die christlich-liberale Koalition in Deutschland.
Ohne uns wäre das alles nicht geworden, posaunt Brüderle. Wir haben als kleiner Koalitionspartner Angela Merkels CDU besser gemacht. Brüderle teilte auch wortgewaltig aus, er setzte Pointen, etwa als er auf die ständig neuen Probleme des SPD-Spitzenkandidaten Peer Steinbrück anspielte.
Peer Steinbrück vergleicht sich ja gern mit Helmut Schmidt. Sein Problem ist nur, zwischen ihm und Helmut Schmidt ist ein ganzes Universum von Fettnäpfchen.
Brüderle sorgte für die Stimmung, die sein Chef nicht schaffen kann. Er stellte sich aber demonstrativ hinter Philipp Rösler. Alle stellten sich eigentlich vor und hinter alle, außer einem. Entwicklungsminister Dirk Niebel, der ließ erkennen, dass die Probleme der FDP damit nicht gelöst seien. Niebel sprach die Probleme der Partei, speziell der Parteiführung, offen an.
So wie jetzt kann es mit der FDP nicht weitergehen.
Gemeint, Rösler und seine Unfähigkeit zu kommunizieren, der Partei ein klares Profil zu geben. Niebel ist für einen Wechsel an der Führung und zwar schnell.
Ich finde, wir können einfach nicht noch länger mit eigenen Entscheidungen warten.
Was Niebel sagt, denken viele. Rösler sei ein wackerer Kämpfer, ein netter Mann, ein intelligenter Arzt, aber kein Parteichef. Er müsse eigentlich einen anderen Job haben, nur welchen? Wie wechselt man schadlos einen aus, der Parteichef, Vizekanzler und Wirtschaftsminister in einem ist und das gegen seinen Willen, mitten in einem Bundestagswahlkampf? Die FDP steckt in einer schwierigen Lage und so stellte sie in Stuttgart wieder einmal ins Zentrum, was niemand in Frage stellen kann. Die Verdienste der vergangenen Größen. Theodor Heuss wurde erwähnt, Walter Scheel, Ex-Außenminister Kinkel war anwesend und unvermeidlich Hans-Dietrich Genscher, der Außenminister der Wiedervereinigung, war wieder an Deck in seinem immer gleichen gelben Pullover unter dem blauen Blazer. Er mahnte, was denn sonst, zur Einigkeit. Und so ist die FDP nach dem Dreikönigstreffen völlig einig, dass man sich am besten einig zeigt. Und man ist sich auch einig, dass dem leider so nicht ist. Wobei man sich viel weniger als früher um Inhalte streitet. Es ist nur diese Personalie und mit ihr verbunden die Angst vor dem Absturz in die Bedeutungslosigkeit.
Kaspar Selk. Zum ersten Mal seit dem vergangenen Juni ist der syrische Diktator Bashar al-Assad heute öffentlich aufgetreten. Im Opernhaus von Damaskus. Ich habe unsere Nahost-Expertin Irene Meyer gefragt, warum tritt Assad ausgerechnet in der Oper von Damaskus auf?
Ich glaube, er hat die Oper sehr bewusst gewählt. Als Stätte der Kultur, der Zivilisation, er wollte sich vermutlich abheben von der Opposition, von den Aufständischen, die er schlecht machte als Unzivilisierte, als Kriminelle. Ich glaube, Assad hat sich in dieser Rede an den Teil der Syrer gerichtet, der sich gefangen fühlt zwischen zwei Übeln. Also das sind viele Syrer, man kann sie nicht benennen, ich weiß nicht wie viele, aber es sind sicher viele, die angewidert sind vom Regime und seiner Grausamkeit, die aber ebenso angewidert sind von Teilen der Aufständischen und in diesen keine Alternative sehen für die Zukunft. Ich glaube, um diese Leute hat Assad gebuhlt.
Nun hat Assad ja zu einer nationalen Versöhnungskonferenz aufgerufen, aber nur die angesprochen, die, Zitat, Syrien nicht verraten haben, sprich sich selbst und seine Anhänger. Was ist der Zweck dieses Alibi-Vorschlages?
Ich glaube, er wollte sich in einer Position der Stärke zeigen. Er ist der, der die Bedingungen stellt und setzt. Er hat gleichzeitig seinen Alliierten eine Botschaft geschickt, vor allem den Russen, die sich in der letzten Zeit ja ein klein wenig von ihm distanziert haben. Es ist eine sehr klare Antwort, die lautet, ich will den Sieg über diese Opposition und ich bin nicht für Zugeständnisse bereit.
Assad hat die Opposition als Marionetten des Westens oder als Al-Qaida-Terroristen bezeichnet. Denkt man aber an die sogenannte Al-Nusra-Front, dann ist das nicht nur Propaganda.
Das ist nicht nur Propaganda, die Al-Nusra-Front, das ist unterdessen nicht mehr umstritten. Das ist ein Ableger der Al-Qaida im Irak, ein sehr professioneller, ein sehr grausamer und ein sehr einflussreicher. Es gibt immer mehr Augenzeugenberichte seit Monaten, seit Wochen schon, die sagen, diese Al-Nusra-Front, also das sind Terroristen, die führen die Kämpfe in Syrien an. Auch die letzte Offensive im Süden Damaskus zum Beispiel, dort mussten sehr viele Einwohner fliehen. Und unterdessen hat auch die amerikanische Regierung die Al-Nusra-Front als Terrorgruppe deklariert. Und man kann sicher sein, diese islamischen Milizen, die wollen etwas anderes als ein demokratisches Syrien. Und die machen auch sehr vielen Syrern, die eigentlich Gegner sind von Al-Assad, die machen diesen Syrern Angst.
Welche Möglichkeiten hat Assad eigentlich noch? Er kann doch höchstens noch die Niederlage herauszögern und das Land in Schutt und Asche legen.
Syrien ist ja zum Teil schon in Schutt und Asche gelegt worden und ich glaube, es geht weiter so. Wir sehen hier wirklich zu, wie die Seele einer uralten Kultur zerstört wird. Es gibt auf beiden Seiten keinen konstruktiven Ansatz mehr. Eine realistische Perspektive, glaube ich, und Assad hat das auch mehrfach erwähnt in der Rede, ist wohl die Teilung des Landes, dass er sich zurückzieht mit seinen Anhängern, mit den Alawiten, in ein bestimmtes Gebiet, das Syrien in ethnisch definierte Gebiete zerfällt.
Was würde das für den Nahen Osten bedeuten?
Das wäre die schlimmstmögliche Version, von der sich so viele Syrer gefürchtet haben, nämlich ein zweites Irak.
Unsere Nahostexpertin Irene Meyer. Eigentlich gibt es in der Schweiz schon lange keinen Ausverkauf mehr. Sale heißt das heute. Und der ist zurzeit allgegenwärtig und im Grunde fast schon ein Dauerzustand. Doch wer unter den Geschäften profitiert von Billigverkauf und wer nicht? Soll man sich um Schnäppchen balgen, so wie die Zürcher Möwen und Brotkrümel? Roman Villinger ist der Frage der Möwenökonomie an der Limmat nachgegangen.
Im Schaufenster der Kleiderboutique Hannes B., direkt an der Limmat, spiegeln sich Möwen, die um ein Stück Brot balgen. Hinter der Scheibe rahmgenähte Schuhe, ein oranger Kaschmirpullover und das zurzeit gewöhnlichste Schild überhaupt. Sale minus 50%. Paolo Viana, tailliertes Jackett, akkurat getrimmter Bart, ist die rechte Hand des Zürcher Modedesigners Hannes Bühler und Herr über den Ausverkauf bei Hannes B.
Wir wägen das einfach ab. Was nicht gut gelaufen ist, das geht in Ausverkauf.
Gewinn brechen diese Kleider kaum mehr.
Mit 50% verdient man ganz, ganz wenig. Was wir noch dazu machen, gegen Ende von unserem Ausverkauf reduzieren wir sogar auf 75%. Das sind dann die Restposten.
Besser billig verkaufen als wegwerfen finden Viana und sein Chef. Ein Viertel aller Kleider im Laden ist zurzeit reduziert. Die anderen drei Viertel sind Klassiker, die gibt es nur zum vollen Preis. Sie machen die hohen Rabatte auf den Auslaufmodellen tragbar. In der Kleiderbranche sind die Rabatte in den letzten Jahren aber nicht nur größer geworden, sie sind auch schon fast ein Dauerzustand. Immer mehr Läden stellen das Sales-Schild schon im Dezember ins Schaufenster.
Heute hat man eine gemischte Salat. Früher war gezielt Juni und gezielt Januar. Und wenn ich schon Ende April eine Vor-Pre-Sale sehe, dann glaube ich schon, dass gewisse Geschäfte einen gewissen Druck bekommen. Ja.
Bechtold Sport verkauft ein paar hundert Meter Limmat aufwärts vor allem luxuriöse Outdoor-Kleidung. Sale gibt's hier nicht.
Der Ausverkauf hat so einen ganz großen Nachgeschmack. Sie kaufen eine schöne Jacke, zahlen vielleicht 800 Franken für das. Dann laufen sie bei uns wieder durch, eine Woche später. Dann haben sie noch 400 Franken für das. Dann würde ich mich persönlich als Kunde also auch ein bisschen unwohl fühlen.
Arthur Eberhardt, warmer Blick, Karohemd und grüne Chinohose, führt das Sportgeschäft beim Bellevue seit Jahrzehnten. Der 60-Jährige setzt auf Beratung und auf Stammkunden. Bis jetzt sei das gelungen, man komme auch ohne Ausverkauf über die Runden. Aber
es ärgert uns schon, wenn jetzt Kaufhäuser plötzlich ein Produkt, wo wir haben, was sich für 50% verkauft wird.
Es ärgert Eberhardt, weil viele Kunden ihre Skijacke dann halt doch lieber dort kaufen. Und es ärgert ihn auch, weil er solche Rabatte für ruinös hält. Der frühe und aggressive Ausverkauf ist für Eberhardt Symptom für einen überschwemmten Markt. Anruf bei Thomas Hochreutener. Er ist Experte für Detailhandel beim Marktforschungsinstitut GfK. Er vergleicht den Boom des Ausverkaufs mit einem verhängnisvollen Domino.
Einer beginnt mal und dann der nächste zieht nach und dann meint jeder, man müsste das Spiel auch mitmachen. das ist ganz gefährlich, weil das geht dann sehr stark auf die Marge. Und wenn sie nichts mehr verdienen, dann ist das Geschäft auch nicht interessant.
Und in seiner Existenz bedroht. Neue Kunden, sagt er, können mit dem Ausverkauf höchstens die Luxusläden gewinnen. Und trotzdem, wenn der Laden um die Ecke die gleiche Ware zum halben Preis verkauft, wie soll ein Ladeninhaber dann reagieren?
Der sollte versuchen, nicht nur immer mit dem Preis zu spielen, sondern eben auch die Kunden an sich zu binden,
sagt Hochreutener. Er ortet bei den Detailhändlern zum Teil auch einen Mangel an Marketingfantasie. Wieso nicht, fragt er, einen richtigen Sale, einen wie in den USA.
Da startet der Ausverkauf am 26. Dezember. Da beginnen Sie morgens um 8 und da bekommen Sie 20% und pro Stunde bekommen Sie mehr Rabatt. Und am Abend um 10 haben Sie dann vielleicht 90% Rabatt, aber dann ist es dann fertig.
Allerdings ist Ausverkauf an amerikanischen Wühltischen eine Form des Nahkampfs. Wer also in einem solchen Sale ein gutes Stück ergattern will, sollte zuerst aufmerksam die balgenden Möwen an der Limmat beobachten.
Roman Villinger. Emil war der Schweizermacher. Er hat das Bild der Schweizer von sich selbst und im Ausland jahrzehntelang geprägt. Vor allem in Deutschland. 80 Jahre Emil, das hat Folgen. Auch für die Schweizer Kabarettisten, die nach Emil in Deutschland auftraten. SRF 2 Kulturredaktorin Barbara Peter.
Hey Mike, zieh nicht so am Seil, hä? Mir drückt das immer den Kugelschreiber auf die Rippen, hä?
Was?
Doch, diesen Kugelschreiber brauche ich, hä? Ich will mich auf dem Matterhorn im Gästebuch eintragen. Hä?
So kennt und liebt ihn das deutsche Publikum. Über die Jahrzehnte wurde Emil zum Inbegriff des stets ein wenig überforderten Schweizers, der es eigentlich allen recht machen möchte, bloß halt oft nicht so recht weiß, wie das geht. Damit hat er also nicht nur hierzulande einen Nerv getroffen, sondern auch bei unseren nördlichen Nachbarn. Er selber hätte das am allerwenigsten erwartet.
Ich hätte nie geglaubt, dass ich in außer meiner Muttersprache Erfolg haben könnte.
Es war dennoch nicht seine eigene Idee, den Schritt nach Deutschland zu wagen.
Herr Friesch und Herr Adelmann vom Süddeutschen Rundfunk, das sind wie zwei Spione gewesen, die dann nach Basel kamen ins Theater und am Anschluss haben gesagt, Herr Steinberg, wir wollen was machen mit Ihnen in Deutschland. Ich sagte, buh, auf Hochdeutsch, bekomme ich gleich Hühnerhaut, wie soll ich das übersetzen auf Hochdeutsch? Doch, doch, das geht schon.
Und wie es ging. Kein anderer Schweizer Kabarettist hatte in deutschen Landen nur annähernd den Erfolg, der Emil über die Jahre treu blieb. Und nach und nach wurde er in den Augen vieler Deutscher zu dem Schweizer.
Also ich würde sagen, Emil ist wahrscheinlich der bekannteste Schweizer in Deutschland. So Toblerone, Matterhorn, Emil.
Das sagt Urs Wehrli, die eine Hälfte des Komikerduos Ursus und Nadeschkin. Die beiden bespielen selber seit vielen Jahren deutsche und österreichische Bühnen.
Du hast gesagt, das Abitur jetzt.
Ja, ich habe total viel gesagt. Okay. Ist jetzt gleich.
Das wusste ich nicht, dass sie Abitur
hat. Ja, das ist blöd. Ja, ist gut, ist okay.
Willst du dich reinschmeißen?
Nein, ich habe nur improvisiert.
Ursus und Nadeschkin, wie sie jenseits der Grenze klingen. Die beiden wandeln mit ihrer Sprachfärbung unweigerlich auf Emils Spuren. Aber sie wollen sich keinesfalls auf diese Stilmittel verlassen.
Wenn man merkt, dass die Leute das in Deutschland vor allem ganz toll finden, weil dieser Dialekt ist ja so lustig, wie sie da reden, das ist ja so niedlich und so süß und so putzig und dann haben wir gemerkt, das wollen wir eigentlich gar nicht. Also wir wollen eigentlich für das wahrgenommen werden, was wir auf der Bühne tun und unsere Dialoge und so und jetzt nicht unbedingt, weil unser Dialekt jetzt so besonders lustig ist, weil wir sagen eigentlich oft in Deutschland, ist ja schön, wenn sie über gewisse Ausdrücke von uns Schweizern auch lachen oder sich amüsieren, aber dafür können wir eigentlich nichts.
Und deshalb möchten Ursus und Nadeschkin auch nicht dafür Applaus bekommen. Wer sich allerdings gegen ein helvetisch gefärbtes Deutsch entscheidet, muss sich bewusst sein, dass das deutsche Publikum Emil so sehr im Ohr hat, dass es zu wissen glaubt, wie Schweizer Künstler zu klingen haben. Das haben auch Knut und Tutschek gemerkt. Die beiden Zürcher Kabarettistinnen setzen den Schweizer Akzent ganz gezielt ein, beispielsweise in einem Dialog zwischen Europa und Helvetia.
Ich schaue mir nur so dein kleines, hübsches Land von oben an.
Ah ja.
Na, ich bin nur auf der Durchreise. Gestern war ich in Afghanistan und habe eine Landminensuchtruppe der Union besucht.
Das sind unsere?
Und schon ist's passiert. In Potsdam, als Knut und Tutschek mit dem Salzburger Stier ausgezeichnet wurden, kam prompt die Reaktion, Das seien ja gar keine richtigen Schweizerinnen. Für Olga Tutschek ist das kein Grund, auf deutschen Bühnen ein schweizerisches Hochdeutsch zu sprechen.
Wir machen sehr schöne Erfahrungen beim Spielen in Deutschland, weil wir natürlich auch sowieso auch in der Schweiz Hochdeutsch sprechen und weil wir auch eher uns mit politischen Klischees, Schweizer Klischees beschäftigen, wie Neutralität oder Bankgeheimnis. Und dann brauchen wir auch das CH nicht unbedingt dann in Deutschland besonders zu kratzen.
Übrigens, Emil selber hat den Spieß auch einmal umgedreht und den schwäbischen Theaterleiter in der Schweiz gegeben.
Dieses Stück, der Tunnel, spielt sich in absoluter Dunkelheit ab. Und da haben wir müssen, diese Dunkelheit müssen wir ja auslüchten. Denn jede Dunkelheit hat ja auch noch seine Schattenseite.
SRF 2 Kulturredaktorin Barbara Peter. Und was der 80. Geburtstag von Emil und der Rückblick auf seine großen Auftritte auch eindrücklich zeigt, wie sehr sich die Schweiz in den letzten 20 Jahren verändert hat. Das war das Echo der Zeit. Verantwortlich war Tobias Gasser. Für die Nachrichten Susanne Schmucke. Am Mikrofon Peter Vögeli.
Eine Sendung von Radio SRF. Mehr Informationen und Podcasts auf srf.ch/news.